läuft das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Jesse Wellmer und Thorsten Schröder.
Herzlich willkommen am Freitagabend.
Schönen guten Abend.
Der US-Präsident will den Iran nach eigenen Aussagen besser und stärker machen als je zuvor. Dagegen wird kaum jemand etwas haben. Nur was Donald Trump mit besser und stärker genau meint und was vom Iran und seinem Volk nach diesem Krieg übrig bleibt, das ist unklar. Die Bundesregierung geht auf Abstand. Man sehe die wachsenden Risiken. Ein endloser Krieg ist nicht in unserem Interesse, sagt der Bundeskanzler. Trump, der Frieden versprochen hatte, stürzt sein Land in einen Krieg, der jetzt schon viele Leben und viele Milliarden kostet. Er spricht von unbegrenzten Möglichkeiten, wenn es um Waffen geht. Was ist da dran? Torben Burgers.
Sie bitten um göttlichen Beistand für ihren Präsidenten und Oberbefehlshaber sowie für die Armee, die ihrem Land dient. Evangelikale Christen zu Gast im Oval Office. Seit 7 Tagen bombardieren die USA den Iran nun schon, haben nach eigenen Angaben gemeinsam mit Israel bislang mehr als 2500 Ziele angegriffen. In einem martialisch anmutenden Video feiert das Pentagon die Operation Epische Wut als Erfolg. Auf seinem Netzwerk True Social fordert Trump von den verbliebenen Machthabern im Iran heute nicht weniger als die bedingungslose Kapitulation. Wir gewähren ihnen Immunität und werden ihnen helfen. Kommen sie auf die richtige Seite der Geschichte. Entweder sie akzeptieren absolute Immunität oder sie werden mit absoluter Sicherheit den Tod finden. Auch heute schlagen in Teheran wieder Raketen ein, wie diese Bilder zeigen sollen. Im iranischen Staatsfernsehen gibt sich das Regime derweil kämpferisch und droht mit weiteren Gegenschlägen, auch in den benachbarten Golfstaaten wie Bahrain und Kuwait. Diese Aufnahmen sollen einen Angriff auf die dortige US-Basis zeigen. Wir haben keine andere Wahl, als bis zur letzten Kugel und bis zum letzten Soldaten Widerstand zu leisten. Das ist für uns ein sehr heroischer, nationalistischer Kampf. Dichte Rauchwolken auch über der libanesischen Hauptstadt Beirut. Israel greift die mit dem Iran verbündete Hisbollah-Miliz an. Nach Angaben der Vereinten Nationen befinden sich 100.000 Menschen im Libanon auf der Flucht. Und es werden täglich mehr. Wir konnten nichts von zu Hause mitnehmen. Alles, was wir besitzen, mussten wir zurücklassen. Wir haben nur das, was wir am Leibe tragen. Unser Leben ist wichtiger als alles andere. Unterdessen wächst in den USA die Sorge, dass die eigenen Waffenvorräte knapp werden könnten, mit möglichen Folgen über den Irankrieg hinaus. Vor allem amerikanische Patriot-Systeme zur Raketenabwehr werden weltweit dringend gebraucht. Die EU-Kommission fordert deshalb künftig, die Produktion eigener Abwehrsysteme in Europa hochzufahren. Die Amerikaner werden nicht in der Lage sein, genügend dieser Raketen bereitzustellen, weder für die Golfstaaten noch für die amerikanische Armee selbst, noch für die Ukrainer. Experten sehen vor allem ein Problem für künftige Konflikte, zum Beispiel im Fall eines Angriffs von China auf Taiwan. In diesem Fall könnte es nicht mehr um die Frage gehen, ob die USA Taiwan verteidigen sollten, sondern ob sie Taiwan verteidigen könnten. Die Antwort könnte Nein lauten. Zur Stunde trifft sich der US-Präsident im Weißen Haus mit Vertretern von US-Rüstungskonzernen, um über eine rasche Steigerung der Produktionskapazitäten für amerikanische Waffen zu beraten. Seine Sprecherin gibt schon vorab Entwarnung. Wir verfügen über mehr als genug Munition und Waffenvorräte, um die Ziele der Operation Epische Wut und darüber hinaus zu erreichen. 4 bis 6 Wochen könnte der Krieg gegen den Iran noch mindestens dauern, so die US-Regierung. Schätzungen zufolge haben die Angriffe bereits mehrere Milliarden Dollar gekostet.
Wir schalten zu Katharina Willinger in Istanbul. Katharina, nach knapp einer Woche Krieg, was lässt sich über das Ausmaß der Zerstörung im Iran sagen?
Ja, Jesse, die Zerstörung, die scheint sehr groß zu sein. Die Angriffe richten sich in erster Linie gegen militärische Einrichtungen, der Revolutionsgarden, aber auch der Basij-Milizen. Und dazu nennt das Regime logischerweise keine konkreten Zahlen, um keine Schwäche zu zeigen. Wir haben die Zahlen im Beitrag gerade gehört, die das US-amerikanische Militär rausgibt, aber auch das israelische Militär. Darin ist die Rede von 2500 Angriffen. Man kann sich also vorstellen, wie viele das sind, etwa 360 pro Tag. 60% der Abschussvorrichtungen für ballistische Raketen sollen zerstört worden sein. Diese Zahlen können wir unabhängig nicht überprüfen. Ein Ziel ist auch die Führungsriege. An Tag 1 wurde ja schon der oberste Führer, Ayatollah Ali Khamenei, getötet und mit ihm viele weitere Köpfe des Regimes. Und jetzt kommt das große Aber. Dieser Krieg, das ist die Gleichzeitigkeit der Kriege eben, trifft auch Zivilisten. Menschenrechtsorganisationen gehen von mindestens hunderten getöteten Zivilisten aus. Eine NGO spricht sogar schon von über 1000. Mhm.
Warum ist es so schwierig, unabhängige Bilder aus dem Land selbst zu bekommen, auch um zu sehen, was geschieht, was die Menschen dort konkret bewegt?
Naja, das Regime will nichts dem Zufall überlassen. Das heißt, es will kontrollieren, was es aus dem Land schafft. Und dazu hat es auch SMS verschickt an die Bürger im Land. Darin wird gewarnt, Angriffe oder zerstörte Gebäude zu filmen. Alles, was dem Feind helfe, soll bestraft werden. Und diese Warnung, die richtet sich auch an die wenigen unabhängigen Medien, die es im Land noch gibt, also auch gegen ausländische Medien. Das steht also unter Strafe. Und da zu berichten, ist für unabhängige Medien gerade mit sehr vielen großen Risiken verbunden und auch mit sehr großen Einschränkungen. Das ist auch einer der Gründe, warum ich gerade hier in Istanbul stehe und nicht in Teheran.
Katharina Willinger, wir danken herzlich. Viele Grüße nach Istanbul. Danke. Welche Möglichkeiten haben die USA und auch der Iran? Das wollen wir besprechen mit Nico Lange. Er ist Sicherheitsexperte und Direktor des Instituts für Risikoanalyse und internationale Sicherheit. Wir erreichen Sie in Neu-Delhi. Guten Abend, Herr Lange.
Guten Abend.
Trump sagt, wir haben einen unbegrenzten Vorrat an Waffen. Daran gibt es offenbar auch im Kongress Zweifel. Wie berechtigt sind die aus Ihrer Sicht?
Einen unbegrenzten Vorrat an Munition hat niemand. Es hat auch niemand unbegrenzte Produktionskapazitäten. Und bei einigen Munitionstypen, zum Beispiel bei Lenkflugkörpern für Luftverteidigung, wird es eng. Die USA haben genug, um diese Operation weiterzuführen. Aber wenn sie dafür zum Beispiel Vorräte auch aus dem Indopazifik in den Mittleren Osten bringen müssen, wenn sie in die Ukraine nichts mehr liefern können, dann wird das an anderer Stelle eben Lücken raufreißen. Mhm.
Wie sieht es mit Israel aus, Herr Lange? Welche Kapazitäten hat das israelische Militär, das ja gerade den Libanon massiv angreift?
Ja, Israel führt eine Operation durch im Libanon, damit die Hisbollah nicht nach Israel hineinschießen kann. Das hatten wir schon mal. Die militärischen Fähigkeiten dafür hat Israel. Israel kann auch weiter Luftangriffe fliegen auf den Iran, zumal jetzt Israel und die USA den Luftraum über dem Iran kontrollieren. Da muss man also nicht mehr mit Waffen operieren, die von sehr weit weg schießen. Man kann das mit Flugzeugen machen, die dort direkt wirken, und mit Drohnen. Aber das Thema für Israel ist auch das Thema Luftverteidigung. Wenn die Revolutionsgarden weiter in der Lage sind, Drohnen und Raketen nach Israel zu schießen, dann werden die Raketen für die Luftverteidigung knapp und dann wird es weitere Treffer geben. Jetzt sind die Abschussraten heruntergegangen, also der Iran hat weniger gefeuert als in den letzten Tagen. Aber die Revolutionsgarden sind noch handlungsfähig und also dieses Risiko besteht weiter. Mhm.
Sie kommen schon darauf zu sprechen. Der US-Präsident behauptet ja, Irans Luftwaffen, die Marine, die Luftraumüberwachung seien zerstört, das Militär dezimiert. Also wie geschwächt, Ihre Einschätzung dazu, wie geschwächt ist der Iran?
Ja, das ist so, dass die Amerikaner und die Israelis sich sehr schnell durchgesetzt haben, die Luftverteidigung des Iran ausgeschaltet haben, den Luftraum kontrollieren, da frei operieren können. Sie haben auch die Marine des Iran versenkt. Aber es gibt eben auch eine andere Seite. Und die andere Seite sind die vielen billigen Drohnen, Tausende von Drohnen, die bisher abgefeuert worden sind. Dezentral irgendwo in den Bergen versteckte Abschussrampen und Raketen, unterirdische Anlagen und zum Beispiel auch viele kleine Boote, die in der Straße von Hormuz und anderswo großen Schiffen Probleme machen können. Und diese asymmetrische Kriegführung ist es, auf die die Streitkräfte der Vereinigten Staaten nicht eingestellt sind. Wir wären da übrigens auch nicht so gut drauf eingestellt. Und man sieht ja, welche Probleme die USA, Israel, aber auch die umliegenden Staaten am Golf zum Beispiel mit der Drohnenabwehr haben. Und solange man die Führungsstrukturen der Revolutionsgarden nicht vollständig zerschlagen hat, können die weiter Drohnen und Raketen schießen und da droht die große Gefahr.
Jetzt sind Sie auch gerade schon auf die Golfstaaten gekommen. Wie wahrscheinlich ist es denn, dass den Golfstaaten die Flugabwehr irgendwann tatsächlich ausgeht?
Ja, bei den Drohnen gibt es ja ohnehin Probleme. Da haben sich ja die Golfstaaten, wie einige andere auch, die USA ja auch an die Ukraine gewandt, die Erfahrung hat mit diesen Shahed-Drohnen aus dem Iran. Bei den Luftverteidigungssystemen wie THAAD und Patriot sind sehr, sehr viele Interzeptoren, also Lenkflugkörper, verschossen worden in kurzer Zeit. Die sind dann eben auch schnell alle. Und es ist mehr verschossen worden in den letzten Tagen, als pro Jahr überhaupt produziert wird. Und das wirft ja zwei Fragen auf. Wie lange kann man das durchhalten? Und was macht man, wenn man keine Lenkflugkörper mehr hat? Und wo kriegen denn alle, die diese Lenkflugkörper brauchen? Und das hat ja Kommissar Kubilius heute auch angesprochen. Wo kriegen die eigentlich in Zukunft her? Das betrifft uns, das betrifft die Ukraine, die Golfstaaten, die Amerikaner selbst. Da gibt's sozusagen einen Flaschenhals bei der Produktion. Und das ist bedauerlich, dass die Produzenten das auch nach 4 Jahren russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine nicht geschafft haben, die Produktion auszuweiten.
Herr Lange, nun ist es schwierig genug, sich über diesen Konflikt einen Überblick zu verschaffen, weil er so vielschichtig ist. Aber er steht nicht alleine. Er hat Auswirkungen auf andere Konflikte. Also was heißt das alles für die Ukraine, die gerade auf Flugabwehrsysteme angewiesen ist, die jetzt möglicherweise im Nahen Osten gebraucht werden?
Für die Ukraine ist es eine schlechte Nachricht, wenn jetzt so viele Patriot-Lenkflugkörper verschossen werden. Die Ukraine hatte zu Beginn dieses Winters gar keine mehr und Russland hat dann mit ballistischen Raketen sehr großen Schaden angerichtet. Und die Menschen haben in Kälte und Dunkelheit sitzen müssen. Das wird für die Ukraine eine ganz schwierige Frage sein, wo kriegt man diese Lenkflugkörper her? Vielleicht liegt eine Chance darin, dass die Ukraine jetzt einen Tauschhandel anbietet und sagt, wir helfen bei der Drohnenabwehr, wir wissen, wie man das macht, wie man das auch billiger machen kann. Dafür muss man gar keine Patriot-Lenkflugkörper verwenden, aber wir wollen im Gegenzug dann Lenkflugkörper und Munition haben, damit wir uns gegen russische Raketen wehren können. Ich hoffe für die Ukraine, dass so ein Tauschhandel zustande kommen kann.
Vielleicht noch eine Gesamteinschätzung, so schwer die auch fallen mag. Wie groß ist aus Ihrer Sicht das Risiko, dass die USA in einen längeren Krieg hineingleiten im Nahen Osten, der nicht nur 4 bis 6 Wochen dauert, wie das Weiße Haus am Abend gesagt hat?
Ja, die Aussagen des Weißen Hauses finde ich sehr schwierig, weil ich nicht verstehe, mit welchem Kriegsziel denn diese Zeitangabe verbunden ist. Wenn es um das Kriegsziel geht, die Führung des Iran zu enthaupten, also die führenden Köpfe auszuschalten, das ist ja sofort gelungen. Wenn es darum geht, die Führungsstrukturen der Revolutionsgarden zu zerstören, die Revolutionsgarden handlungsunfähig zu machen, da ist im Moment nicht ganz klar, wie das ausgeht, aber das könnte gelingen. Wenn aber solche Ziele wie Regimewechsel oder eine wirklich tiefgreifende Veränderung des Iran durch Luftschläge erreicht werden sollen, muss man sich die Frage stellen, geht das mit so einer Militäroperation überhaupt? Bei den Aussagen jetzt ist gar nicht klar, woran will die USA denn festmachen, wann diese Militäroperation zu Ende ist. Und wenn die Gegenschläge weitergehen, sind ja auch erhebliche Risiken mit der Fortführung der Operation verbunden. Ich hoffe, dass die USA die Revolutionsgarden, das sind ja auch ist eine Organisation, die zu Recht eine Terrororganisation ist, die die eigenen Menschen brutalst unterdrückt und ermordet hat, wenn die zerschlagen sind, dass das möglicherweise das Ende dieses Krieges bedeuten könnte, damit der Iran dann eine Chance auf eine andere Entwicklung hat.
Sagt Sicherheitsexperte Nico Lange. Wir danken sehr für dieses Gespräch und bitten, die leichte Unschärfe zu entschuldigen nachts in Neu-Delhi. Dankeschön, Nico Lange.
Gerne.
So, nach Deutschland, wo sie besonders laut, besonders radikal war aus Sicht des Bundesverfassungsschutzes, auch manchmal menschenverachtend. Auch deshalb wurde die AfD-Jugendorganisation Junge Alternative als gesichert rechtsextremistisch eingestuft. Vor einem Jahr hat sich der eigenständige Verein offiziell aufgelöst. Der neue Parteinachwuchs, Generation Deutschland, ist nun Teil der AfD. Ja, und was hat sich noch geändert? Heute hat der nordrhein-westfälische Verfassungsschutz erklärt, außer dem Namen nichts. Die Generation Deutschland gilt nun in Nordrhein-Westfalen als rechtsextremistischer Verdachtsfall. Daniela Rüters-Becker und Philipp Jahn.
Sie sind jung, überwiegend männlich und gelten vielen als völkisch-nationalistisch. Die Generation Deutschland. Hier auf dem Gründungsparteitag des nordrhein-westfälischen Landesverbands Mitte Januar in Iserlohn.
NRW ist nicht die Heimat von Zigeunerklatz im Ruhrpott oder dem afghanischen Drogenjunkie am Bielefelder Hauptbahnhof. NRW bleibt deutsch, liebe Freunde!
Die Vorgängerorganisation Junge Alternative hatte sich vor einem Jahr bundesweit aufgelöst, auch um einem möglichen Verbot zu entgehen. Sie wurde vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem beobachtet und war Teilen der Mutterpartei lästig geworden. Die neue Parteijugend sollte deshalb enger angebunden sein, gemäßigter auftreten. Über den NRW-Ableger sagt der Landesverfassungsschutz jetzt, nur wenige Wochen nach der Neugründung, neuer Name, alte Strukturen, alter Verdachtsfall.
Der Verfassungsschutz bewertet beides, Personen, Handlungen und Inhalte. Und das in der Summe macht ein Ergebnis aus. Und in Summe haben sie gesagt, eigentlich ist es die Fortsetzung des alten Projekts.
Die Generation Deutschland in NRW als rechtsextremistischer Verdachtsfall. Damit darf der Landesverfassungsschutz nun auch die neu aufgesetzte AfD-Jugendorganisation nachrichtendienstlich beobachten. Für den frisch gewählten Vorsitzenden eine parteipolitisch motivierte Entscheidung.
Solche Einstufungen passieren ja häufig auch vor Wahlen. Das ist diesmal wieder der Fall. Es ist am Sonntag eine sehr wichtige Wahl in Baden-Württemberg. Gut, es ist jetzt ein anderer Landesverband, aber die Einstufung der GD hier in Nordrhein-Westfalen ist ja bereits durch die Bundesmedien auch gegangen. Und das hat man natürlich auch in Baden-Württemberg sicher vernommen.
Die Einstufung durch den Verfassungsschutz kommt auch unmittelbar vor dem Landesparteitag der NRW-AfD an diesem Wochenende. Hier tobt ein erbitterter Machtkampf um die Ausrichtung der Partei. Der Landesvorsitzende Martin Vinzenz gibt sich gemäßigt. Radikalere Kräfte wollen ihn loswerden. Auch die Generation Deutschland. Die Bedeutung geht weit über NRW hinaus.
Können sich die extrem rechten radikalisierten Kräfte durchsetzen? Etwa durch die Abwahl von Vinzenz beim Landesparteitag hier in Nordrhein-Westfalen, was durchaus Symbolcharakter auch hat und für weitere Richtungsentscheidungen auch den Weg legen wird, kann es bedeuten, dass sich sowas Ähnliches in anderen Bundesländern wiederholt.
Ein Teil der AfD-Jugend erneut unter Beobachtung des Verfassungsschutzes. Den Richtungskampf in der Partei dürfte das weiter befeuern.
Nachgefragt bei Juli Kurz in Berlin. Juli, die AfD-Jugendorganisation in NRW wird nun als rechtsextremistischer Verdachtsfall beobachtet. Wie sieht denn das auf Bundesebene aus?
Ja, bundesweit ist die Generation Deutschland nicht eingestuft. Man muss aber natürlich auch dazu wissen, dass die neue Jugendorganisation sich erst im November gegründet hat und sich erst nach und nach die Landesverbände gründen. Also die Jugendorganisation ist einfach auch noch sehr frisch. Was ich aber schon sagen kann, weil ich selber bei der Gründungsversammlung war, dass da vor allem die Reden viel Applaus bekommen haben, die besonders radikal waren. Und die Kandidaten sind dann auch in den Vorstand eingezogen, etwa ein Kevin Doro. Der hat auf der Bühne eine Parole verwendet, die man von der Hitlerjugend kennt. Die AfD-Parteispitze wollte ihn eigentlich jetzt aus der Partei ausschließen. Genau für solche Gründe wollten ja Alice Weidel und Tino Chrupalla die neue Jugendorganisation enger an die AfD binden. Doch jetzt hat die Bundesspitze kürzlich vorerst einen Rückzieher gemacht. Und der Grund könnte durchaus sein, dass das daran liegt, weil das rechtsextreme Vorfeld Druck gemacht hat.
Mhm. Juli, die NRW-Jugend ist ein Verdachtsfall. Bei der Bundespartei gab es in der vergangenen Woche, da werden sich einige daran erinnern, eine Eilentscheidung, dass der Verfassungsschutz die AfD vorläufig nicht als gesichert rechtsextrem einstufen darf. Was heißt das? Wie passt das zusammen?
Die Gerichtsentscheidung sagt, dass es nicht gesichert ist, dass die AfD insgesamt rechtsextrem ist. Also etwa, dass in der ganzen Partei ein rassistisches, ein völkisches, ethnisches Gedankengut herrschen würde. Aber das heißt im Umkehrschluss auch nicht, dass sie das eindeutig nicht ist. Der Verdacht, dass die AfD rechtsextrem ist, bleibt bestehen. Das begründen die Belege. Und das wurde auch schon zuvor von einem Gericht bestätigt. Für die AfD und jetzt eben auch für die NRW-Jugend heißt das, dass der Verfassungsschutz sie mit geheimdienstlichen Methoden überwachen kann um Informationen zu sammeln.
Mhm. Julie Kurz, vielen Dank für diese Einschätzung. Danke nach Berlin. Die Angst vor Krieg ist als Gefühl so stark, dass man damit bekanntlich auch Wahlen gewinnen kann oder sie verlieren. In rund 5 Wochen wird in Ungarn ein neues Parlament gewählt. Und Viktor Orbán will das bleiben, was er ist, Regierungschef. Zuletzt hat seine Partei Fidesz aber in Umfragen deutlich verloren. Und nach 5 Amtszeiten zeichnet sich eine Wechselstimmung ab. Auf den drohenden Machtverlust reagiert Viktor Orbán auf seine Weise. Er spielt mit der Angst. Anna Tillack.
Ungarns Langzeitregierungschef, der Rechtspopulist Viktor Orbán, steht unter Druck. Seit 16 Jahren ist er ununterbrochen an der Macht. Nun könnte er sie ihm entreißen. Peter Modyar, Oppositionskandidat, proeuropäisch, konservativ. Er ist meine ganze Hoffnung, er ist mein Idol. Ich will wirklich ein Foto mit ihm, das wäre ein großartiger Moment für mich. Viktor Orbán hatte seit Jahren keinen so starken Gegner mehr. Helfen soll eine aggressive Anti-EU-Kampagne der Regierung. Durch Brüssel werde man in den Krieg hineingezogen, so die Vorwürfe seit Monaten. Wenn wir die Ukraine in die EU aufnehmen, nehmen wir den Krieg auf. Unterstützt vom staatlichen Fernsehen instrumentalisiert die ungarische Regierung den russischen Angriffskrieg, schürt Angst. Live-Sendungen in Trümmerkulisse. Videos wie dieses gehen viral. Es wurde komplett von künstlicher Intelligenz erstellt. Ein Kind und seine Mutter weinen darin um den Vater, der in den Krieg geschickt wurde und exekutiert wird. Das Video wurde inzwischen fast 1 Million Mal geklickt. Kriegsangst als Wahlkampfhilfe? Verfängt diese Strategie? Ja, ich denke, dass die Anti-Ukraine-Haltung zusammen mit einer sehr starken Angstmache die Fidesz-Wähler mobilisiert. Und die Kampagne wirkt vor allem stark auf niedrig gebildete und weibliche Wähler. Auch auf Eltern, weil sie sagen könnten, ich möchte nicht, dass mein Kind in den Krieg geschickt wird. In der Fidesz-Hochburg Czorno holte Orbáns Partei bei den letzten Wahlen mehr als 70% der Stimmen. Bei vielen hier wirkt die Propaganda. Ich habe Angst, dass man uns einziehen würde, wenn Viktor Orbán abgelöst wird. Und wenn der Oppositionskandidat, Peter Modyar, gewählt wird? Dann ist Krieg. Ich möchte nicht in den Krieg. Es gibt wichtigere Dinge, als auf dem Schlachtfeld aufeinander zu schießen. Die Wirtschaftsdaten sind schlecht, die Lebenshaltungskosten hoch, das Gesundheits- und Bildungssystem marode. Orbán meidet diese Themen im Wahlkampf. Sein Herausforderer, der Fidesz-Aussteiger und Polit-Newcomer Peter Modyar, nutzt diese Leerstelle. Seit Wochen tourt er durchs Land, wird bei seinen Auftritten gefeiert wie ein Star. Man kann die Propaganda wählen, in der Kinder verängstigt werden und ungarische Väter an der Front erschossen werden. Oder man kann sich für ein sauberes öffentliches Leben entscheiden. Modyar gerät inzwischen auch selbst in den Fokus. Mithilfe künstlicher Intelligenz wird er als krimineller Handlanger der EU dargestellt. Der Wahlkampf wird immer schmutziger. Noch einen Monat, dann wählt Ungarn ein neues Parlament.
Wir machen jetzt erstmal weiter mit dem, was heute noch wichtig war. Und das hat jetzt Thorsten.
Mit den Stimmen von Union und SPD hat der Bundestag heute mehrere Änderungen an der Krankenhausreform beschlossen. Sie war vor gut einem Jahr von der Vorgängerregierung in Kraft gesetzt worden und von Anfang an umstritten. Jetzt soll es für die Umsetzung unter anderem mehr Zeit und mehr Geld geben. So können Kliniken nun bis zu 6 Jahre Ausnahmen von den Qualitätsvorgaben bekommen. Außerdem dürfen sie stärker zusammenarbeiten, um diese Vorgaben gemeinsam zu erfüllen. Und die Länder bekommen mehr Gestaltungsspielraum, etwa bei Fachkliniken. Die Folgen des Krieges im Nahen Osten sind auch in Deutschland längst spürbar. Weil Öl jetzt teurer ist, ziehen die Preise an den Tankstellen von Tag zu Tag an. Am Morgen kostete 1 Liter Diesel im bundesweiten Durchschnitt mehr als 2,10 Euro. Nicht anders bei Benzin. Für Super E10 mussten Autofahrer laut ADAC im Schnitt mehr als 2 Euro bezahlen. Wahlkampfendspurt in Baden-Württemberg. Dort wird am Sonntag ein neuer Landtag gewählt. Derzeit regiert in Stuttgart ein Bündnis aus Grünen und CDU unter Ministerpräsident Kretschmann. Er tritt nicht mehr an. Beim CDU-Wahlkampfabschluss in Stockach bekam Spitzenkandidat Hagel Unterstützung von Bundeskanzler Merz. Umfragen sehen derzeit ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen der CDU und den Grünen mit ihrem Spitzenkandidaten Özdemir. Nach dem Austausch von jeweils 200 Kriegsgefangenen gestern haben Russland und die Ukraine heute erneut jeweils 300 Kriegsgefangene ausgetauscht. Das war bei den Verhandlungen mit den USA in Genf im vergangenen Monat vereinbart worden. Auch die Vereinigten Arabischen Emirate hatten dabei vermittelt. Die von der Ukraine freigelassenen russischen Soldaten befinden sich noch in Belarus und werden anschließend nach Russland gebracht.
Es ist ja die Frage, wem grundsätzlich mehr zu trauen ist, den Menschen oder den Tieren. In New York City setzen viele voll auf den Hund. In der Stadt leben Schätzungen zufolge etwa 600.000 Hunde. Das sind so viele, wie Stuttgart Einwohner hat. Und klar, wenn etwa jeder dritte New Yorker Haushalt einen Hund hat, kommen die auch überall mit hin, ob zum Joggen oder ins Büro. Nur in der U-Bahn, da müssen die Begleiter in einer Tasche oder einem Rucksack transportiert werden. Und genau daraus hat ein New Yorker einen cleveren Vermittlungsservice für Hunde entwickelt, die ein neues Zuhause suchen. Marion Schmickler.
Brian Reisberg geht auf Rucksacktour. Jede Woche führt er einen der Hunde aus dem Adoptionszentrum aus. Heute hat Pinetta das Große losgezogen. Kurzes Beschnuppern und Kennenlernen. Dann rein in den Hunderucksack, raus an die Luft und vielleicht beißt ja jemand an und adoptiert die Hundedame. All diese Hunde sind tolle Tiere. Die Tatsache, dass wir den Hund in den Rucksack bekommen haben, ist super. Die hier ist so süß. Er ist ein Jahr alt. Es gibt wirklich keinen Grund, warum solche Hunde im Tierheim sein sollten. Brian macht jeden Hund zum Social Media Star. 70 Pfund, pure Freude.
Let's go.
Vor Monaten wurde Pinetta auf der Straße gefunden, ausgesetzt und abgemagert. Jetzt erobert die einjährige Mischlingsdogge die Herzen vieler New Yorker. Brians mehr als 6 Millionen Follower auf Instagram, TikTok und Facebook schmelzen dahin. Er ist wunderbar. Hunden die Chance zu geben, Leute zu treffen, Riesenküsse zu verteilen, was für ein guter Mensch. Von denen brauchen wir mehr in diesen Zeiten. Pinetta scheint sich pudelwohl zu fühlen. Den Rucksack hat der frühere Filmemacher selbst entworfen, damals für seinen eigenen, viel kleineren Hund. Maxine. Ein fluffiges Hochzeitsgeschenk und vor 10 Jahren der Beginn einer neuen Karriere. Zuerst ein paar Corgi-Tipps auf Instagram, dann Millionen Follower. Aus dem Hobby wird ein Startup. Ich habe nie damit gerechnet, dass daraus was wird. Irgendwann kamen Firmen auf uns zu, haben uns Geld angeboten, um für sie zu werben. Wir dachten, echt cool. Und dann haben viele nach unserem Rucksack gefragt. Der Rucksack wird zum Renner. 50.000 Mal hat er ihn schon verkauft. Und das Tierheim profitiert auch davon. Dank Brians Aktion konnten sie hier im letzten halben Jahr mehr als 100 Hunde vermitteln. Unsere Zusammenarbeit hat den Hunden das Leben gerettet. So viele Leute sehen sie in den sozialen Medien, kommen vorbei, um unsere Hunde kennenzulernen und vielleicht zu adoptieren. Eine Stunde auf Tour mit Brian. Pinetta, hundemüde, aber happy. Und wie fast immer dauert es nicht lange, da meldet sich eine Familie. Happy End für eine Mischlingsdogge, der beste Tag in ihrem Leben.
Wuff, kann man da nur sagen. Und es heißt ja, eine Schwalbe macht noch keinen Sommer, aber tollende Hunde, dafür einen Frühling, Carsten Schwanke?
Könnte ich so eigentlich unterschreiben, vor allem mit Blick auf das Wetter für das kommende Wochenende. Es geht nämlich frühlingshaft weiter. Temperaturen bis zu 20 Grad und meistens, wohlgemerkt, meistens auch mit recht viel Sonnenschein, aber nicht immer und nicht überall. Ein paar Ausnahmen haben wir heute schon gesehen. Hier auf dem Satellitenfilm ein paar Schleierwolken, vor allem im Westen, im Südwesten und im Westen Deutschlands. Die stehen übrigens im Zusammenhang mit Sahara-Staub, der heute hier im Westen ankam und auch den Blick zum Himmel etwas eingetrübt hat. Der Sahara-Staub wird uns auch noch ein bisschen weiter beschäftigen am Wochenende. Deshalb werden wir auch diese Wolken zum Teil noch haben. Aber was die Temperaturen angeht, es geht frühlingshaft weiter. Blick Richtung Aachen, also ganz im Westen, mindestens bis zum Montag, Dienstag. Dann geht es etwas nach unten mit den Temperaturen, denn dann gibt es eine Wetterumstellung. Es wird etwas wechselhafter. Schauen wir in den Osten Deutschlands. Und zwar nach Cottbus. Und dann sehen wir, dass sich die Wetterumstellung länger Zeit lässt. Hier könnte es mit diesem sonnigen Frühlingswetter noch bis zum Ende der nächsten Woche weitergehen, bevor vielleicht dort auch die ersten Regenschauer ankommen. Und jetzt schauen wir ganz aktuell auf das, was in den nächsten 24 Stunden passiert. Wir sehen hier diese Schicht- und Schleierwolken. Es wird sich übrigens morgen von der Nordsee auch noch Nebel und Hochnebel in den Nordwesten Deutschlands reinschieben. Vor allem an der Deutschen Bucht, an der Nordseeküste. Ein paar Regentropfen im Norden Schleswig-Holsteins sind auch möglich. Der große Rest Deutschlands, viel Sonnenschein. Spätestens nach Auflösung von Frühnebelfeldern. Die Temperaturen heute Nacht in den Mittelgebirgstälern und im Osten frostig. Im Westen bleibt es meistens frostfrei. Tagsüber erleben die meisten Menschen Höchsttemperaturen zwischen 15 und 19 Grad. Im Südwesten bis zu 20 Grad. An der Nordseeküste im Dauergrau nur einstellige 5 bis 7 Grad. Auch am Sonntag bleibt es im Norden eher etwas bewölkter. Es kann ein paar wenige Regentropfen geben. Ansonsten bleibt es sonnig. Am Montag im Südwesten aufziehende erste Regenschauer. Das sind die Vorboten der Wetterumstellung. Aber bis dahin viel Sonnenschein bei bis zu 20 Grad.
Vielen Dank, Carsten. Dankeschön.
Gerne.
So, liebe Zuschauer, und jetzt haben wir Glück. Uns hat nämlich eben gerade noch ein Stück erreicht, das sich mit einer Veranstaltung heute Abend beschäftigt. Und das wollen wir Ihnen natürlich nicht vorenthalten. Auf die Olympischen Spiele folgen traditionell die Paralympics. Und jetzt am Abend sind die 14. Paralympischen Winterspiele im römischen Amphitheater von Verona eröffnet worden. Team Deutschland ist mit 40 Sportlerinnen und Sportlern nach Italien gereist. Heute Abend zum Auftakt dabei waren sie allerdings nicht. Deutschland hat die Feier boykottiert, genauso wie Großbritannien, die baltischen Staaten, außerdem Finnland, Polen, die Niederlande oder die Ukraine. Aus Protest gegen die Teilnahme von russischen und belarussischen Sportlern, die nicht wie bei Olympia unter neutraler, sondern unter eigener Landesflagge antreten. Tja, und so stand zum Start dieser Paralympics der Sport ziemlich weit im Hintergrund. Verena Schelter.
Erst vor wenigen Tagen sind hier die Olympischen Spiele zu Ende gegangen. Jetzt beginnen in der Arena von Verona die Paralympischen Winterspiele. Die Show ähnlich bombastisch und doch ganz anders. Das hat auch mit dieser Fahne zu tun. Erstmals seit 4 Jahren dürfen Athleten aus Russland wieder unter ihrer eigenen Flagge antreten. Sollten sie gewinnen, ertönt wieder ihre Nationalhymne. Und das hat bereits im Vorfeld für große Diskussionen gesorgt. Russland und Weißrussland müssen von der Eröffnungsfeier ausgeschlossen werden. Man wollte wohl eine Ausnahme machen, weil es sich um die Paralympics handelt. Aber diese Bühne finde ich nicht gut. Auch Olena Samolenko kann die Entscheidung nicht nachvollziehen. Sie stammt von der Krim, lebt seit 25 Jahren in Italien. Früher war sie Teil der ukrainischen Nationalmannschaft rhythmische Sportgymnastik. Heute trainiert sie in Verona den Nachwuchs. Dass es die Ukraine geschafft hat, trotz des Krieges eine paralympische Mannschaft aufzustellen, grenzt für sie an ein Wunder. Ich denke, dass es für ukrainische Sportler derzeit wirklich sehr, sehr schwierig ist, Ergebnisse zu erzielen, sowohl in emotionaler Hinsicht als auch in Bezug auf den psychologischen Stress und den Druck durch den Krieg. Verwandte und Freunde zu verlieren ist etwas, das oft auch zu einer inneren Zerstörung führt. Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Dass russische und auch belarussische Sportler unter ihrer eigenen Flagge an den Paralympischen Spielen teilnehmen dürfen, ist nicht nur für sie ein Schock. Die ukrainische Delegation hat zum Boykott der Eröffnungsfeier aufgerufen. Andere Nationen haben sich angeschlossen, darunter auch Deutschland.
Zunächst mal hat man ja wahrgenommen, wie solidarisch wir uns mit den Athletinnen und Athleten aus der Ukraine gestellt haben, von Anfang an sehr, sehr zeitig. Und wenn ich persönlich sagen kann, man kann sich gar nicht vorstellen, was die jetzt im Moment empfinden. Und wir haben eine klare Positionierung.
Für das Internationale Paralympische Komitee ist die ordentliche Teilnahme russischer und belarussischer Athleten legitim. Ich bin mir bewusst, dass diese Entscheidung in einigen Teilen der Welt nicht gut aufgenommen wurde. Aber ich möchte betonen, dass das IPC eine demokratische Organisation ist, deren Entscheidungen über Suspendierungen von ihren Mitgliedern getroffen werden. Die große Weltpolitik überschattet zumindest die Eröffnungszeremonie der Paralympischen Spiele. Ganz auf die Feierlichkeiten verzichten möchten die deutschen Athletinnen und Athleten trotz Boykott aber nicht. Sie sehen von Cortina aus zu.
Die Spannung steigt und die Vorfreude steigt auch weiter. Und ich freue mich jetzt einfach, dass es losgeht morgen.
Hier hofft man sehr, dass bald wieder mehr der Sport im Mittelpunkt steht. Die ersten Wettkämpfe haben bereits begonnen. Am Wochenende könnte es für Deutschland die ersten Medaillen geben. Besonders groß sind die Hoffnungen im Biathlon.
Tja, soweit von uns zum Start ins Wochenende. Ein etwas ungewöhnliches Ende, aber manchmal ist der Rhythmus eben ein etwas anderer. So, im Ersten wird nun ermittelt bei Morden im Norden.
Und im Anschluss daran die Sportschau, unter anderem mit Zusammenfassungen aus der ersten und zweiten Bundesliga.
So ist es ja. Morgen Abend sehen wir uns dann etwas später am Abend nach dem Duell Klein gegen Groß. Bis dahin.
Tschüss. Tschüss.